Jesus Christus, öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir uns auf dich ausrichten können. Hilf uns abzulegen, was uns so umtreibt aus den kommenden Tagen. Und dass jeder mit einem guten Gedanken in diese kommende Woche geht. Amen. Pfingsten. Das dritte große Fest der Gemeinde Jesu. Weihnachten, Gott wird Mensch. Karfreitag und Ostern, als Jesus die Sünde von uns nimmt und der Folge der Sünde, nämlich dem Tod, die Macht nimmt. Und nun Pfingsten, der Tag, an dem der Beistand kam. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Ich werde den Vater bitten, euch den Geist zu senden. Und 50 Tage nach Ostern war es dann soweit. In Apostelgeschichte 2 lesen wir darüber. Zum Beginn des Shavuot, in den meisten Bibeln steht da dann des jüdischen Pfingstfestes, waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Prater, Meder, die zähle ich jetzt nicht alle auf, oder selbst aus Rom sind. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber, doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Judäa und die Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist doch erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich den Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen. Bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Shavuot, das dritte der großen Pilgerfeste in Israel. Wir haben zuerst Sukkot, das ist das Laubhüttenfest, die Erinnerung an die Wanderung durch die Wüste. Das Pessachfest, ja, hier wird die Befreiung aus der Sklaverei, Auszug aus Ägypten gedacht und eben Shavuot, das Wochenfest, Im griechischen Pentekoste, deswegen Pfingsten eigentlich heißt es nur der 50. Tag. Und alle drei Feste haben im Grunde eine Doppelbedeutung. Und hier bei Shavuot, das ist ein Erntedankfest im Jüdischen, und man gedenkt der Gesetzgebung am Berg Sinai. Und es ist schon recht passend, wenn am Fest, an dem man der Gesetzgebung durch Gott an Mose gedenkt, Gott den Heiligen Geist ausgießt. Entsprechend irritiert sind die Menschen. Was ist das hier? Was wird das werden? Diese Frage kam nicht von irgendwelchen unwissenden Leuten, sondern der Text sagt, gottesfürchtige Männer. Der Text spricht von Männern, die aus aller Herren Länder zurückgesiedelt sind, also aus der sogenannten Diaspora, aus der Zerstreuung zurückgesiedelt sind nach Jerusalem. Das gab es ja recht häufig zur Zeit, es gab so eine Tendenz, wir gehen nach Eres Israel, so eine richtige Bewegung. Und wenn man genau hinschaut in der Apostelgeschichte, wird am Rande erfährt man da einiges. Es gab sogar eigene Synagogen von diesen Leuten aus dieser Diaspora. Im Zusammenhang zum Beispiel mit Stephanus wird erzählt von der Synagoge der Libertiner, der Kyrener und der Alexandriner. Ja, die es in Jerusalem einfach gab. Wenn das interessiert, da steht's. Und diese Leute, die hören was. Es ist am Morgen, vielleicht sind sie auf dem Weg zum Tempel oder auf dem Heimweg vom Frühgebet. Es ist ja ein großes Pilgerfest auch. Sie lauschen und hören, ja, da redet ja einer alexandrinisch oder kyrenisch. Das ist ja meine Muttersprache, woher können die denn das? Für andere klang es wie ein wirres Durcheinander. Wer schon mal in einem Gottesdienst war, in dem in Sprachen gebetet wurde, der kennt vielleicht dieses Gefühl. Ja, was ist das hier für ein Chaos? Ich weiß nicht, ob wir befreundet waren oder ob ich mit meiner lieben Gabi schon verlobt war. Auf jeden Fall habe ich sie mitgeschleppt zum Gottesdienst der geistlichen Gemeindeerneuerung in Reutlingen. Und damals musste in jedem dieser Gottesdienste in Sprachen gebetet werden, sonst hat es nicht gegolten. Und ich weiß noch, ich habe das doch vor Augen, als das losging, ist sie heulend aus der Kirche gelaufen. Habe ich sie erstmal in Reutlingen gesucht. Wir wissen hier nicht, also ich wollte das einfach beschreiben, es ist total komisch, wenn man das nicht kennt. Ich kannte das zu dem Zeitpunkt schon seit 4 Jahren, mir war das nicht fremd. Wir wissen nicht, wie viele genau anwesend waren, als sie in diesem Haus versammelt waren, waren es die 12 Apostel oder 20 oder mehr, steht da alle, die zu Jesus gehörten. Ja, das ist nicht greifbar. Aber selbst wenn es nur die 12 Apostel waren, überlegt mal. Die Eva redet Englisch, die Tabea Französisch, der Kurt redet Spanisch, der Hans Italienisch, der Dieter Suaheli und der Karl Farsi und die andere denkt euch was aus. Und dann ich noch Schwäbisch. Ja. Das ist dann die Krönung, genau. Und das alles gleichzeitig. Was für ein Durcheinander. Und so fragen die Menschen nicht zu Unrecht. Sind die besoffen? Ich habe aber auch schon gehört, dass jemand aufgestanden und sagt, die Sprache, die der redet, kenne ich. In der bin ich nämlich groß geworden oder die habe ich gelernt. Ich verstehe, was diese Person sagt. Was hier an Pfingsten passiert, lesen wir in der Apostelgeschichte dann mehrfach, wenn Menschen Jesus annehmen, empfangen sie den Heiligen Geist und fangen an, in Sprachen zu reden. Eins der Beispiele, heute wird ein bisschen bombardiert hier, was beschrieben ist, ist zum Beispiel der Hauptmann Cornelius. Apostelgeschichte 10, kann man da nachlesen. In der Gemeinde in Korinth war es dann wohl regelmäßig so, dass es da eher chaotisch zuging. Ja, das wird uns beschrieben. Das ist dann 1. Korinther 14. Und da sagt Paulus, da müssen wir Ordnung reinbringen. Deswegen, und der Gedanke dabei ist, es geht um die Besucher. Das, was ich gerade mit Gabi und mir beschrieben habe, wenn bei euch einer reinkommt, der denkt doch, ihr spinnt alle. Ja? Wir müssen eine Ordnung, es muss ein System rein, damit Leute sich eingeladen fühlen und angenommen und nicht abgeschreckt. Das war so die Situation. Und auf die Fragen, die die Menschen jetzt haben, ja, was soll das werden? Sind die besoffen oder sonst was? Steht jetzt der Petrus und die Apostel auf und gibt eine Antwort. Und er sagt, Leute, was ihr hier hört und was ihr hier seht, das findet ihr beim Propheten Joel. Gottesfürchtige Leute, die wussten schon, wovon der Paulus redet. Der Petrus redet, Entschuldigung. Was ihr also jetzt hier lebt, ist live und in Farbe die Erfüllung auf das, was ihr eigentlich gewartet habt. Und das Wichtige an dieser Prophezeiung bei Joel ist, sie gilt für alle Menschen. Ja, also nicht nur für Israel. Wir haben ja Verheißungen, die gelten speziell für Israel und wir haben welche, die gelten für alle, die Jesus folgen. Das haben wir hier. Und deswegen ist dieser Text für die gesamte Christenheit auch von so großer Bedeutung. Wir sind bei der Feier, wie gesagt, von Israel, von dem Fest, das stattgefunden hat. Wir denken an die Gesetzgebung Mose. Und nun kommt, was verheißen wurde durch die Propheten. Gott schreibt sein Gesetz in die Herzen der Menschen. Wir hatten es diese Woche in der Bibelstunde, da kam man irgendwie da drauf. Aber nicht das Gesetz des am Sinai. Ja, das war das Gesetz des alten Bundes. Sondern das Gesetz Christi. Das Gesetz, das Gott bezahlt hat für das, was eigentlich wir bezahlen müssen. Das Gesetz, das sagt, du bist rein vor Gott und du bist gerettet. Das Gesetz, das sagt, dass wir uns gegenseitig tragen und stützen sollen. Das Gesetz, das die Liebe zueinander zum sichtbaren Zeichen erklärt, dass wir zu Christus gehören. Das Gesetz, wodurch wir Kinder Gottes genannt werden und Gott als Papa ansprechen dürfen. Und das geschieht hier, indem Gott seinen Geist gibt. Mit Pfingsten beginnt diese Botschaft, um die Welt zu laufen. Als Petrus mit seiner Ansprache fertig ist, wird er gefragt, ja und was soll man jetzt tun? Kehrt um und lasst euch auf den Namen Jesu taufen. Ergebnis, 3000 der Zuhörer nehmen die Botschaft an und lassen sich taufen. So steht es in Apostelgeschichte 2. Und Petrus verknüpft dann den Aufruf mit einer Zusage. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Gott wird euch eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt für euch und eure Nachkommen. Und damit sind wir jetzt mit im Boot. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Das Wirken von Gottes Geist heute bzw. in uns. Die Zusage ist, wenn du umkehrst und Jesus annimmst, wirst du den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, jeder Mensch, der sich zu Jesus gewendet hat und seine Vergebung angenommen hat, hat seinen Geist empfangen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich mir die Berichte so durchlese, ich habe doch gar nicht in Sprachen gebetet oder ich habe doch gar nichts Besonderes empfunden dabei. Die Bibel sagt weder, dass das Empfangen des Heiligen Geistes mit einer besonderen Erfahrung verbunden ist, noch dass du automatisch in einer anderen Sprache sprichst. Möglich ist aber beides. Es gibt eigentlich eine Menge Leute, die würden wir da widersprechen. Die eine Gruppe, zum einen die Gruppe, die sagt, alle diese Zeichen, die gibt es ja seit der Apostelgeschichte gar nicht mehr. Also seit der Apostelzeit nicht mehr. Also sind verschwunden, als Johannes gestorben war. Das ist die eine Seite, die widersprechen würde. Die andere Seite, die widerspricht, ist die, sagt ja, nur wenn du in Sprachen gebetet ist, hier steht's in der Apostelgeschichte, hast du den Heiligen Geist empfangen. In der Spanne bewegen wir uns. Ich wiederum würde beiden widersprechen. Sagen, weil es steht nichts im Neuen Testament, dass das Empfangen des Geistes und Sprachengebet automatisch Hand in Hand geht. Es steht einfach nicht da. Ja, wir lesen mehrmals, wie bei Cornelius, und es gibt nochmal ein, zwei Stellen, dass das geschieht. Und dann lesen wir aber ganz viele Stellen, dass, wo steht, sie empfingen den Heiligen Geist und das von Sprachengebet nicht die Rede. Und das jetzt einfach anzunehmen, weil es woanders steht, ist auch alles eher fragwürdig. Paulus sagt dann zu diesem Thema mal später, ich wünschte, dass ihr alles in Sprachen des Geistes reden könntet. Ein frommer Wunsch. Aber das heißt nicht, dass es jeder tut. Das ist ein Unterschied. Es gibt aber auch dann die andere Seite, die sagen, ja, dass es das alles nicht mehr geben wird. Und es steht eben auch nicht da. Es gibt zwar so einen Halbsatz, 1. Korinther 13, wo man das so klingen könnte, wenn man es aber liest, den Text im Zusammenhang, dann geht es um was anderes. Ja, also da steht wirklich, also wenn im alten Lutherdeutsch Sprachengebet und prophetisches Reden wird aufhören. Ich muss den Satz aber weiterlesen, da steht auch, alle Erkenntnis wird aufhören. Und dann wird es problematisch. Also muss man den Text ein bisschen anders betrachten. Wenn das von Interesse ist, machen wir das im Juni mal. Also stellt sich die Frage, woher weiß ich dann, dass ich den Geist habe? Und da steht zum einen die Zusage. Da ist die Zusage, die wir in der Bibel finden, hier aus dem Text, allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich an jenem Tag den Geist geben. So einfach mal ein Fakt. Ich bekenne, dass Gott durch die Bibel zu uns redet und sie Grundlage unseres Glaubens ist. Und was Gott sagt, ist wahr. Auch wenn ich es nicht fühle, du hast den Geist. Wobei ich mich zu der Aussage hinreißen lasse, dass praktisch jeder, der sein Leben an Jesus hängt, irgendeine Erfahrung gemacht hat im Laufe der Zeit. Wir müssen sie lediglich wahrnehmen. Ich möchte einige Punkte aufzeigen dazu, ohne dass die Reihenfolge jetzt eine Gewichtung hätte. Zeichen, dass der Geist in dir wirkt. Irgendwas, da war ich zu schnell. So. Das Bestreben, dich im Sinne Jesu zu verändern. Also, das wäre so ein Merkmal für mich. Ich möchte Jesus ähnlicher werden oder dem Bild, das er zeichnet. Ja? Den Dingen nachstreben, wo er sagt, das ist mir wichtig. Ja, warum? Weil ich ihm vertraue und weil ich ihm liebe. Ja, weil ich mich ihm anvertraue und ihm nachfolge. In Galater 5 heißt dazu, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Ja, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung werden hier aufgeführt. Zeichen also, dass sich durch den Glauben etwas in mir ändert. Ja, wie zum Beispiel reagierst du darauf, wenn du jemanden verletzt hast? Und das Ganze im Gegensatz dazu, wie es war, bevor ich Jesus nachgefolgt bin. Also bemerkst du eine Veränderung bei dir, ein Vorher-Nachher oder eine Veränderung in deinem Streben? Hat sich da was getan? Wäre für mich ein deutliches Zeichen. Was hier entscheidend dazukommt, wäre unser Gewissen. Ja, das wird geprägt vom Geist Gottes, weil er wohnt in dir. Es hinterfragt, ob das Abschreiben in der Prüfung richtig ist. Oder wie wichtig es ist, bei der Steuererklärung ehrlich zu sein. Es zeigt uns auf, wo wir sündigen und wo wir Buße tun müssen. Und es findet im Grunde genommen das statt, was der Psalmbeter schon viele Jahre vor mir schreibt: Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Ja. Wenn das stattfindet in dir, bist du erfüllt vom Heiligen Geist. Es ist ein Zeichen, dass Gottes Geist in dir lebt. Natürlich spielen auch Erziehung und Lehrsätze, mit denen wir aufgewachsen sind, damit hinein. Das ist fraglos richtig, dürfen wir nicht weglassen. Aber der Geist ist stärker in uns, denn er kommt von Gott. Ich muss ihn wirken lassen und ich kann nicht alles, was ich in mir rebe, dann abtun, weil es mir fremd ist. Ja? Und es bringt mich zur nächsten Aussage und zurück zum Text Träume, Visionen. Ich habe es jetzt mal erweitert, Geistesgaben. Ja. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Und sie werden ein bisschen weiter dann, sie werden im Alltag, in meinem Auftrag prophetisch reden. Wir sollten solche Aussagen der Bibel nicht einfach abtun als Vergangenes. Sondern auch dem Motto, nur weil ich es nicht erlebe, gibt es das nicht mehr. Es gibt eine Theologie sogar dazu, es gibt diese Tendenzen dazu und die finden wir auch bei uns, weil es ja nicht so stattfindet. Und es ist eine problematische Sichtweise. Weil, wenn jemand, der theologisch anders tickt wie wir und sagt, ja, die Wunder der Bibel, das sind alles schöne Erzählungen, aber ach, das hat ja nicht so stattgefunden. Ja, das haben die Leute so ganz viel symbolisch und so weiter, dann würden wir aufschreien und sagen, ja, Moment mal, das ist Gottes Wort. Und im Grunde steckt aber dieselbe Motivation dahinter. Ja, ich erlebe es bei mir nicht, also muss es doch anders gewesen sein oder ist es eben nicht wahr. Oder eben Fantasie. Und das Obachtgebot. Ja, wir glauben, dass diese Berichte der Bibel wahr sind. Also ist es doch nur legitim, denen zuzuhören, die was leben, was in der Bibel steht und was mir aber fremd erscheint. Im Grunde genommen ist eigentlich die Fortführung von dem Thema letzter Woche, wo es ums Einssein ging, lernen und zuhören. Was kann ich von dem lernen, der heute in Sprachen betet oder prophetisch redet? Ich habe es erlebt, bei mir und anderen, und ich kenne Menschen, durch die Gott heute redet und handelt und auch Wunder tut. Und deswegen ist auch das ein Zeichen, dass Gottes Geist in uns wirksam ist. Woran erkenne ich noch, dass ich Gottes Geist empfangen habe? Wie gibt mir eigentlich der Glaube in meinem Alltag Kraft und Halt? Ist es für mich eine Basis, von der aus ich lebe und meinen Alltag gestalte? Ist mein Glaube an Jesus das, was mich trägt, ganz unabhängig von dem, wie ich mich gerade fühle oder wie es mir gesundheitlich geht? Und ist das Verlangen in mir mehr zu erfahren, mehr zu lernen? Und hast du den Eindruck, dass du immer mehr vom Glauben verstehst, dann ist das, wenn das der Fall ist, ist der Heilige Geist in dir. Denn Jesus sagt, ja, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die vollständige Wahrheit zu erfassen. Also gemeint ist hier erstmal die Wahrheit durch die Errettung, von der Errettung durch Jesus. Hast du Hoffnung, egal wie widrig die Umstände sind, erlebst du den Geist, erlebst du Trost durch den Glauben in höchster Not? Wir kommen ja immer mal wieder in Situationen, da erscheint das Leben trost- und hoffnungslos oder es brechen die Katastrophen über uns herein. Und es geht uns die Perspektive verloren und dennoch merke ich, ich bin getragen, ich bin getröstet. Im Glauben finde ich diesen Trost. Und wenn dann von allem dem nichts mehr zu gelten scheint, ja, du aber gewiss bist, dass du ein Kind Gottes bist, ja, Martin Luther, von ihm wird erzählt, dass er solche Situationen kann, das ist alles so, da sind ihm alle Fälle weggeschwommen. Und dann hat er auf seinen Schreibtisch soll er geschrieben haben, ich bin getauft. Wir könnten einfach sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn alles dies nicht mehr hilft, dann gilt, was Paulus schreibt, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen in rechter Weise. Der Geist selber jedoch vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn dir alle Fälle geschwommen sind, du bist ein Kind Gottes, dann tritt der Geist Gottes, der in dir wohnt, selbst für dich ein. Und damit schließt sich der Kreis wieder zu den Zusagen. Im ersten Punkt, hier Übersicht, den Zusagen, die uns die Bibel gibt. Pfingsten, das Fest, als der Geist zu uns kam. Der Vater und Jesus sind in uns durch den Geist. Um den Jesus gebeten hat und den der Vater gesandt hat. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du hast vor rund 2000 Jahren einen Startpunkt gesetzt. Ein Startpunkt, dass deine Botschaft durch diese Welt läuft. Du hast deinen Geist geschickt, dass Menschen deiner Kraft, in deiner Vollmacht das weitertragen. Aber auch in ihr Leben in der Nachfolge von dir leben und gestalten können. Danke, dass wir dich gefunden haben, dass wir erkannt haben und dass du uns zu dir gezogen hast. Jesus Christus, stärke du uns immer wieder neu, dass wir wachsen und die Nähe suchen, die Nähe, die du uns gibst. Amen.